Hallo, hier ist Radio X mit der Sendung Gegenstandpunkte. Diese Sendung gibt es jeden ersten und dritten Montag im Monat. Und heute haben wir uns Folgendes vorgenommen. Wir wollen ein paar Anmerkungen machen zu einem Streit, der in Frankfurt tobt, und zwar im Stadtteil Hausen. Dort soll eine Moschee gebaut werden. Und es gibt einen Riesenstreit, der sich einerseits zwischen den Leuten, die diese Moschee bauen wollen, geführt wird. Andererseits gibt es dort eine Bürgerinitiative, die diesen Moscheebau verhindern will. In diesen Streit haben sich inzwischen alle möglichen Parteien und sonstigen Größen der Stadt eingeschaltet. Vielleicht gebe ich am Anfang noch mal ganz kurz einen Aufriss davon, was eigentlich der Ausgangspunkt, der Sachverhalt ist. Eine türkisch-pakistanische Gemeinde schiitischer Muslime möchte in Hausen eine Moschee errichten und hat damit einen Streit losgetreten, der im kleinen Frankfurter, hier sogar noch kleineren Hausener Mikrokosmos ein komplettes Spiegelbild dafür liefern, wie wir, dieses Wir ist so ein allumfassender nationalistischer Plural, also wie wir Eingeborenen, wie wir Deutsche, es überhaupt mit den vermeintlichen oder wirklichen Ausländern muslimischen Glaubens halten wollen bzw. sollen. Gegen das Vorhaben der Muslime hat sich nämlich, wie schon erwähnt, in Hausen eine Bürgerinitiative gegründet, die diesen Bau der Moschee verhindern will. In diesem Streit, auch schon erwähnt, da haben sich inzwischen alle politischen Amtsträger Frankfurts, alle Parteien von links bis rechts eingeklinkt. In diesem Streit fallen dann so Stichworte wie Überfremdung, Parallelgesellschaft, Integration, Leitkultur, also lauter einschlägige Vokabeln, mit denen schon seit geraumer Zeit in unseren Landen der Kulturkampf geführt wird um die Identität der Deutschen oder anders ausgedrückt, ein Kampf zwischen dem eingeborenen Volk und andererseits aus dem östlichen Auslanden zugereisten sowie deren Bringschuld uns gegenüber. Und wir haben uns heute mal vorgenommen, anhand dieses Streits und der dort gefallenen Stichwörter ein paar aufklärende Worte darüber zu verlieren, was von diesem Kulturkampf eigentlich zu halten ist.
Ja, und eins steht von vornherein fest, wer erwartet, am Ende würden wir beide hier sagen, baut die Moschee oder nicht? Nein, der wird enttäuscht werden. Das ist nicht unsere Sache. Vielleicht dazu gleich mal eine Bemerkung. Es ist schon auffällig, diejenigen, die den geplanten Bau der Hausener Moschee verhindern wollen, was sind das eigentlich für Leute? Sie gehen mit dem Begehren der Muslime da ein, eine Moschee zu bauen und ihrer Pflege nach Sinnsuche ein dementsprechendes bauliches Denkmal zu setzen. Ja, mit diesem Bedürfnis gehen sie sehr seltsam um. Auf jeden Fall nicht so tolerant und liberal, wie sie das bei anderen christlichen und sonstigen Tempeln zur Anbetung von irgendwelchen Göttern in jedem Fall sonst bereit sind. Es sei mir mal erlaubt, als Nichtgläubiger, sondern Kritiker der Religion, als Marxist ein paar Anmerkungen zu machen, die liegen weit neben den Anmerkungen, die solche Hausener Kritiker oder die evangelischen oder katholischen Begutachter dieses Plans, ob man eine Moschee bauen soll, da liegen die natürlich daneben. Aber eins ist vielleicht anzumerken. Es ist mit den Gotteshäusern schon eine eigene Sache. In Hausen oder anderswo steht man ganz selbstverständlich auf dem Standpunkt, ja, so etwas braucht es. So was braucht es einfach hierzulande, dass Leute ihrem gewöhnlichen Leben so etwas wie einen Sinn abbringen wollen, dass sie hingehen und sagen, heutzutage wird so etwas ja sehr funktionalistisch begründet. Ja, die Religion, die gibt mir Halt im Leben und gibt mir auch einen Sinn in vielen Dingen. Da könnte man ja mal fragen, frag dich doch mal, warum brauchst du eigentlich so viel Sinn im Leben? Woher kommt es eigentlich, dass du dich ständig fragst, habe ich das, kriege ich das? Ist es so, dass ich mit meinem Gott mir in jede miese, schlechte Lage auch noch einen Sinn reinzwingen kann, dass ich mir hineindenken kann, alles hat doch letztlich einen Sinn und oben im Himmel gibt es einen Herrn, der wird mich für all die Lasten hier unten einmal entschädigen. Oder wenn man sich gleich so funktionalistisch hinstellt und sagt, naja, wenn ich dahin gehe, dann bin ich immer so ruhig und sonst wie, so ungefähr so wie wenn man zum Arzt geht und sagt, Herr Doktor, haben Sie nicht diese schönen Happy Pills, dann geht's einem besser. Also wenn diese Leute sagen, sie sind gegen eine Moschee, dann kann man ihnen eins garantiert nicht vorwerfen. Sie sind nicht etwa zu jenem Vernunftschritt gekommen, dass sie sagen, Religion, Häuser bauen für Götter, all das halten wir für Unsinn. Sondern ganz im Gegenteil, sie halten viel von dem religiösen Irrationalismus, der sich einen höheren Herrn im Jenseits vorstellt, den man um Rat und Trost bitten kann. Und der all das, was man hierzulande von den Zwängen unserer Gesellschaft auferlegt bekommt, der das als Prüfung dann begutachtet am jüngsten Tag. All so etwas, ja, sowas halten die Leute für vernünftig statt für irrational. Und sie sind also bei der Überlegung, bei der Religionskritik, bei dem Kritischwerden gegen Gotteshäuser schon sehr selektiv. Sie sind sehr selektiv, weil diese Moschee in Hausen, das wollen die Bürgerinitiativler nicht mehr hinnehmen. Diesen besonderen Irrationalismus, den wollen sie nicht mehr ertragen. Sie stellen sich hin und sagen, diese Moschee, ja, da hört's dann wirklich auf, da fühle ich mich dann nicht mehr zu Hause in Hausen.
Ja, und stattdessen, also beziehungsweise, wenn die sich vorstellen, jetzt gibt es noch eine dritte Moschee, dann warten sie mit solchen Vokabeln auf, wie wir befürchten, dass sich hier eine Parallelgesellschaft bildet. Oder sie malen sogar die Gefahr einer Islamisierung ihres Stadtteils an die Wand. Und eine andere Art, das auszudrücken, ist, sie beschwören ihre Angst vor einer Überfremdung. Sie machen also lauter Vorbehalte geltend. Und ich meine mal, diese Vorbehalte, die ergeben sich überhaupt nicht daraus, dass die Leute einen anderen Gott anbeten, die Muslime. Der Andreas hat ja schon darauf hingewiesen. Also jeden religiösen Irrationalismus finden sie gut. Sie begutachten ihn ja nach der Seite hin, was bringt er für die Leute. Sie können sich glücklich schätzen, selbst wenn es ihnen sonst übel geht, dass sie hier Trost und Rat finden. Naja gut, dann könnte man ja sagen, dann erfüllt der Islam auch diese Funktion genauso wie das Judentum, wie die katholische Kirche oder sonst irgendwas. Nein, das sind sie nicht bereit zu tun, sondern jetzt haben sie an der Stelle eben Angst vor der Bildung einer Parallelgesellschaft, vor der Islamisierung oder der Überfremdung ihres Stadtteils. Wenn man sich diese Vokabeln mal näher anschaut, diese Vorwürfe oder die Befürchtungen, die da zum Ausdruck kommen, dann kann ich nur Folgendes feststellen. Also Parallelgesellschaften, ja, das gibt's doch irgendwie wie Sand am Meer. Also eine Parallelgesellschaft, die sich über ihren ein wenig anders gestrickten Gottesglauben definiert, also die Muslime, die würden sich doch mit den anderen Parallelgesellschaften, die es in Hausen gibt, nämlich Katholen, Evangelische, Juden, Zeugen Jehovas, Kegelclubs, Gesangs- und Sportvereine, also lauter Parallelgesellschaften, mit denen würden sie sich doch genauso gut oder auch schlecht vertragen wie die schon untereinander. Also es ist überhaupt nicht abzusehen, was eigentlich da drin stecken soll mit diesen Parallelgesellschaften, wenn man es einfach mal ganz normal betrachtet. Oder nehmen wir mal den Punkt Gefahr der Islamisierung. Ich meine, das ist auch irgendwie albern oder trostlos, das als Befürchtung auszudrücken. Ich meine, wenn der Muazzin ruft, dann muss man einfach nicht hingehen, dann wird man auch nicht islamisiert. Wenn die Glocken läuten, das ist ja auch nicht so wie, dann rennt jeder in die Kirche. Also das für sich ist ja überhaupt keine Gefahr. Und die Sache mit der Überfremdung hat auch was Komisches an sich. Also die meisten Leute in Hausen, oder ich würde sagen 99% aller Leute in Hausen, die haben sich noch nie darüber beschwert, dass sie von den politischen Amtsträgern der Kommune, des Landes, überhaupt des deutschen Staates, die haben fremdbestimmt werden. Die haben sich auch noch nie darüber beschwert, dass sie von ihren kapitalistischen Arbeitgebern fremdbestimmt werden. Dass sie sich Tag aus und Tag ein sagen lassen müssen, was sie zu tun haben, was sie zu leisten haben. Also all das ist den Hausener Bürgern, leider muss man sagen, und zu ihrem fortgesetzten Schaden im Prinzip. Dazu haben sie sich noch nie geäußert und das ist ihnen auch keine Aufregung wert gewesen. Also da, wo man wirklich sagen kann, hier liegt eine Fremdbestimmung vor, hier müssen sie Vorgaben von anderen Leuten folgen, die sie triezen. Ja, da wird das Argument, sie haben Angst vor der Überfremdung oder sie sind dagegen, fremdbestimmt zu werden, ist noch nie zu hören gewesen. Insofern fragen wir uns, was ist eigentlich mit diesen Vorbehalten oder Vorwürfen gegenüber den Muslimen gemeint? Oder mal anders gefragt, was ist eigentlich alles, obwohl es gar nicht richtig ausgesprochen wird, unterstellt, wenn sich eine Initiative zu Wort meldet, die sich im Namen einer sittlichen Gemeinschaft, Hausen, wir sind die Hausener, präsentiert, deren Identität, deren Besonderheit, deren Eigenheit soll angesichts einer dritten Moschee und der vielen Muslime, die dort ein- und ausgehen, flöten gehen. Also was ist eigentlich der Witz an dieser sittlichen Gemeinschaft?
Ja, ihr hört die Sendung Gegenstandpunkt. Wir haben uns heute vorgenommen, ein Thema zu behandeln, nämlich den Streit um die Moschee, um den geplanten Moscheebau in Frankfurt-Hausen, in anderen Städten, gibt es Ähnliches. Es ist also nichts, was Hausen oder Frankfurt kennzeichnen würde, sondern es ist ein in sehr vielen Ecken dieser Republik auftauchendes Phänomen. Und wir haben uns schon einmal so weit vorgearbeitet, dass wir in unserer Argumentation darauf aufmerksam machen wollen. Sehr selektiv ist sie schon. Die Wahrnehmung derjenigen, die sagen, wir verteidigen unser Hausen, unser Frankfurt gegen Überfremdung. Wir bestehen darauf, so argumentieren ja diese Kritiker, wir bestehen darauf, dass es hier keine Parallelgesellschaft gibt, dass hier die Ausländer sich uns anpassen und wir uns nicht den Ausländern anpassen müssen. So wird argumentiert. Und einfach mal eine Anmerkung dazu. Es ist schon seltsam, woran diese Leute ihre Identität festmachen, worin sie ihre Identität sehen, wo sie sagen, dafür stehen wir. Dieses Wer muss sich wem anpassen? Darauf wurde eben schon hingewiesen, hat eine sehr seltsame Unterstellung, erstens beim Anpassen. Nämlich, wir haben uns allem angepasst, was hierzulande Pflicht ist. Wir passen uns, wir Hausener, wir Frankfurter, wir Eingesessene, passen uns allen Gegebenheiten und allen Vorgaben an, die in dieser Gesellschaft an uns gerichtet werden und erfüllen sie brav. Und dann erklären wir, obwohl doch daraus eigentlich jede Menge Anlässe kämen, einmal zu fragen, warum sind eigentlich bei dem Wir der Frankfurter dann die einen reich, die einen arm, bei all dem einmal zu fragen, worin liegt eigentlich dieses Wir? Bei dem sind diese Hausener, diese Frankfurter gar nicht kritisch, sondern sie bestehen darauf, ja, wir sind ein Kollektiv. Wir sind ein großes Wir und die anderen gehören nicht dazu. Wir lassen uns nicht überfremden, so reden sie. Und die erste riesige Abstraktion, die sie leisten müssen, ist ja wohl die, von ihrem ganz gewöhnlichen Alltag zu abstrahieren. Von den unterschiedlichen und ganz gegensätzlichen ökonomischen Verhältnissen, in denen sie leben und die sie darstellen müssen. Die Hausener, die Frankfurter, die sich doch einfach einmal anschauen könnten, dass hier in Frankfurt neben protzigsten Reichtum in den Bankenhochhäusern und Villen ganz normale Armut, Armut von Leuten herrscht, die arbeiten gehen und davon nicht reich werden, sondern sich den Reichtum anderswo anschauen müssen. Und auch in Hausen Elend, Elend in manchmal unauffälligen, manchmal sehr auffälligen Formen existiert. All dies, eine Gesellschaft von Konkurrenzaffären und Gegensätzen, von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, Mietern, die die Wohnung manchmal nicht bezahlen können und Vermietern, die sagen, die Miete muss erhöht werden, Geschäftsleuten, Käufern, all diese Gesellschaft von Gegensätzen, um nur die wichtigsten zu nennen, einfach zu einem Wir, zu wir Hausener, wir Frankfurter zu erklären, das ist schon eine falsche und gar nicht kluge Abstraktionsleistung, um sich überhaupt als das Kollektiv zu fassen. Als das Kollektiv, an dem, an dessen Anpassungsleistungen die anderen doch Maßstab nehmen müssten, um sich endlich einmal anzupassen. Von diesen Gegensätzen und etlichem mehr wollen diejenigen nichts wissen, die sich hier aufstellen und sagen, aber selbstverständlich ist dies eine Gemeinschaft, die sich wehren muss, die sich gegenüber Fremdung wehrt. Nein, wer sich zu einem Wir als Frankfurter, wir als Deutsche, wir als Hausener bekennen will und eine Grenze zwischen sich und den anderen zu ziehen weiß, der will überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen, dass mit diesem oder jenem Arbeitskollegen, ob er muslimischen oder anderen Glaubens ist, er weitaus mehr gemeinsam hat, als vielleicht mit seinem Bankdirektor, seinem Chef, seinem Vermieter. Ja, von so etwas will man nichts wissen. Diese Unterschiede sind irrelevant. Ja, und was bleiben dann für das große Wir, auf das sich die Frankfurter und Hausener berufen, wenn sie sagen, wir dürfen in Deutschland keine Parallelgesellschaft dulden und in Hausen schon gar nicht. Worauf berufen sie sich eigentlich, wenn man von den relevanten Unterschieden des Lebens nichts wissen will? Bleibt dann nur so etwas wie, ich bin hier geboren, ich bin ein Urhausener? Oder bleibt im Grunde genommen nur das eine, wir sind die Deutschen? Und das andere, ja, das sind Ausländer. Bei diesem Unterscheiden ist es schon so, dass es kein Wunder ist, dass manch einer von den ganz Rechten meint, oh ja, die in Hausen, das sind genau meine Ansprechpartner.
Ja, du hast ja schon darauf hingewiesen, Andreas, wenn man von den ganzen Gegensätzen, die einem tagtäglich unterkommen, in seinem normalen Leben absieht, dann bleibt ja auch nur diese eine Unterscheidung übrig, nämlich ich gehöre hier zu einem Kollektiv, das heißt mal Hausener, das heißt mal Frankfurter, das heißt aber mal wir Deutsche. Natürlich, wenn man jetzt mit den Hausener Bürgern ins Gespräch kommt, dann sagen sie, nein, natürlich haben wir nichts gegen Ausländer. Aber schon in der Charakterisierung, also in dem Dementi, wir haben nichts gegen Ausländer, machen sie einfach diese Unterscheidung, als wäre damit schon eine relevante Kennzeichnung gegeben, was sie selber von den anderen Leuten unterscheidet. Also ich will es nochmal so rum ausdrücken. Es ist ja eine komische oder auch eine scheinheilige Gemeinschaft, die sich da in der Bürgerinitiative zusammengefunden hat, wenn die sich über die drohende Überfremdung mokiert und Fragen des Kalibers stellt, wird in den Moscheen Deutsch gesprochen. Also es ist einerseits furchtbar albern und man mag irgendwie gar nicht sich drüber äußern wollen, was da eigentlich los ist. Also die tun ja gerade so, als würden sie gerne in muslimischen Gotteshäusern andächtig lauschen, um endlich mal zu verstehen, was der muslimische Gottesgelehrte eigentlich zu sagen hat. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Sondern sie verlangen hier gleich einmal eine Leistung ab, den Muslimen zu sagen, wenn die es beten anfangen, dann sollen sie auf jeden Fall schon mal hier ganz grundsätzlich sich dazu bekennen, dass sie in Deutschland leben und dass sie Deutsch sprechen. Also das möchte man mal gerne hören, wenn sie in die katholische Kirche gehen, dass sie ihrem Pfaffen sagen, der soll endlich mal sein Latein sein lassen, weil das versteht keine Sau. Nein, bei den Muslimen wird darauf bestanden, sie sollen Deutsch sprechen. Und das wäre die erste, doch zumindest Leistung, die man von ihnen verlangen müsste als Ausländer. Und insofern komme ich da zu dem Schluss, dass der Grund für diese Ausgrenzungen, für diese Vorbehalte, die sich ja in solchen Äußerungen vom Naserümpfen über die Andersgläubigkeit bis hin zu irgendwelchen politischen Vorbehalten, Generalverdächten vorarbeitet, ganz grundsätzlicher Natur ist, dem Zugereiste in unserem persönlichen, in unserem politischen Gemeinwesen ausgesetzt sind. Und dieser Vorbehalt, der ist dann noch nicht einmal auf ihrem eigenen Mist gewachsen, sondern der ist, sagen wir mal, entspringt einer ganz grundsätzlichen, einen ganz grundsätzlichen Vorbehalt, dass von der Politik aus, also von den staatlichen Machern gegenüber Leuten erhoben wird, die hier nach Deutschland kommen, die sich natürlich nützlich machen wollen und auch nützlich machen sollen, aber eben woanders herkommen. Im Extremfall wird ein solcher Vorbehalt ja sogar bis zu einer Feindschaft ausgebaut. Der Punkt fängt ja schon damit an, dass quasi per Gesetzgebung eine Unterscheidung ganz elementarer Natur in der Welt ist. Wer hier geboren wird, also Produkt eines natürlichen Prozesses der Zeugung ist, wird, kaum ist er auf der Welt, damit beglückt, dass er zu einem deutschen Staatsbürger gemacht wird. Also dem wird, ohne dass er groß gefragt wird, gleich die Marke aufgedrückt, du bist ein Deutscher, er wird ins Register eingetragen. Und damit sind alle anderen, die nicht hier geboren sind, nicht Deutsche, die sind Ausländer. Also in dem Akt, dass kaum ist man geboren, wird man zu einem Staatsbürger erklärt, wird man auch zum natürlichen Besitzstand dieses Staates gemacht. Und alle anderen gehören dann zu diesem Besitzstand nicht dazu. Das ist überhaupt der Ausgangspunkt und das objektive Verhältnis für das, was sich jetzt quasi auf der ideologischen Ebene in Hausen wieder abspielt, wenn Leute daherkommen und sagen, ja, bei uns machen sich Muslime breit, die wollen sogar in Moscheen bauen und die überfremden uns. Also mit der Sache selber hat es nichts zu tun, sondern es liegt direkt in dem Sinn an dem, was ich gerade versucht habe aufzuklären. Dieser grundsätzliche Vorbehalt, der existiert ganz jenseits von dem, was die Muslime treiben, darin, dass sie nicht zum automatischen, zum natürlichen Besitzstand des Staates gehören, den er sich zugelegt hat oder den er sich immer damit zulegt, wenn er Leute qua Geburt sich einverleibt und ihn zu seinem Staatsvolk zählt. Wenn er jetzt Leute hier hat, wenn jetzt Leute nach Deutschland kommen, dann sind sie natürlich einerseits willkommen. Sie sind nämlich durchaus nützliche Leute. Man hat sie ja sogar eingeladen. Man hat mal Werbekampagnen dafür gemacht, dass gerade türkische Staatsbürger nach Deutschland kommen, ein Abkommen mit dem türkischen Staat geschlossen. Man hat diese Leute gebraucht, damit sie sich hier als Arbeitskräfte anwerben lassen. Aber daneben, sie sind immer in diesem Status belassen worden. Ihr seid zwar nützliche Idioten für hier, aber ihr seid Ausländer und als solche haben sie auch immer eine Sonderbehandlung erfahren. Sie haben immer einen Sonderstatus bekommen. Das heißt auch, sie haben zum Beispiel nicht alle Rechte gehabt, die ein Deutscher hat. Also, mal so rum gesagt, während der hiesige Staat, die hiesigen Politiker bei ihren einheimischen Bürgern davon ausgehen, dass sie ganz verlässliche Parteigänger des hiesigen Staates sind, sozusagen qua Geburt schon das Gen Deutscher zu sein in sich tragen, hegt der Staat gegenüber Auslandsstämmigen einen generellen Zweifel und verlangt von ihnen quasi den aktiven, einen aktiven Beweis ihrer Integrationsfähigkeit. Also sie müssen quasi den Beweis antreten, dass sie bedingungslos für den hiesigen Laden sind. Und das müssen sie noch nicht nur in einer quasi Prüfung ablegen, das gibt's ja auch, eine Staatsbürgerschaftsprüfung, sondern hier jetzt in dem übertragenen Sinn, sie müssen quasi in ihrer Kultur, die sie mitbringen, sich befleißigen, das zu einem Markenzeichen ihrer Zugehörigkeit zu Deutschland zu machen. Also es gibt so Sätze, die lauten, wir fordern, dass die Muslime endlich mal einen deutschen Islam begründen sollen. Man fragt sich, was das sein soll. Nein, aber der entscheidende Punkt ist einfach, die müssen in ihrer Kultur, die sollen in ihrem sich aufführen, endlich mal den Beweis antreten, dass sie an sich die Differenz, die man ihnen gegenüber immerzu geltend macht, mit immer die Diskriminierung, die man ihnen aufdrückt, die sollen sie von sich aus quasi dementieren und aus der Welt schaffen. Gibt natürlich noch eine Besonderheit an den Muslimen und die ist relativ neuen Datums und das hat was damit zu tun, dass sich in irgendwelchen Weltgegenden, in Afghanistan zum Beispiel, in anderen arabischen Nationen mal Leute auf den Weg gemacht haben, die durchaus was gegen den westlichen imperialistischen Anspruch, der sich weltweit geltend gemacht hat, wehren. Und das tun sie im Namen Allahs. Und das Interessante an der Stelle hier ist, dass jetzt diese Muslime, die hier sind, die schon seit 30, 40 Jahren hier leben, quasi immer noch in dem Kollektiv Ausländer jetzt gleich auch noch in das Kollektiv einsortiert werden, quasi stellvertretend. Das sind doch welche, die müssen dementieren, dass sie nicht zu denen gehören, die im Namen Allahs unsere Werte, unsere Nation angreifen, also keine Terroristen sind. Es gibt einen ganz lustigen Spruch, der heißt, naja, die kennen wir doch, diese Leute, erst bauen sie Moscheen und dann fliegen uns irgendwann die Bomben um die Ohren. Also da wird quasi das, was wir eben gesagt haben, die Hausener, die Deutschen, das ist ein Kollektiv, das sich hier gestört fühlt. Das wird hier quasi umgekehrt den Muslimen angehängt. Die sind doch eigentlich ein Kollektiv oder die gehören zu einem Kollektiv, das im Prinzip tendenziell möglicherweise ganz böse Sachen vorhat. Und deshalb sind wir durchaus berechtigt, bei denen ganz genau hinzugucken, was das für welche sind.
Wir wollen, weil wir uns anlässlich des Streits um den Bau der Moschee in Frankfurt, Hausen, ein paar Anmerkungen und Argumente erlauben, kritischer Art, gegen das Denken, das dabei unterstellt ist, auch noch diesen Gedanken fortführen. Ausländer haben von Staats wegen eine ganz seltsame Prüfung zu bestehen. Von Staats wegen in einer anständig kapitalistischen Gesellschaft greift man zu auf billige Arbeitskräfte überall aus der Welt. Und wenn man sie hat, will man nicht nur, dass sie billig und fleißig arbeiten und dass sie sich an die Straßenverkehrsordnung halten, sondern dann kommt die Frage auf, als Ausländer, und zwar von oben, gestellt von den Innenministern und Politikern, sind diese Ausländer, die wir jetzt in dieser Welt von konkurrierenden Staaten uns hineingeholt haben, sind die uns, der Nation, dem Staat, eigentlich hundertprozentig sicher? Ja, und wenn in einer solchen Nation, in einem solchen Staat es als Selbstverständlichkeit gilt, wir schaffen überall auf der Welt Ordnung, unsere Soldaten, die stehen auch am Hindukusch. Wir müssen auch einen Einfluss haben in der wichtigen Erdölregion. Wir müssen in Gegenden, wo Muslime, Araber, sonst wie wohnen, im Zweifelsfall auch mit Kriegsmitteln zur Verfügung stehen, um dort die Ordnung zu schaffen, die uns als Ordnung dort geeignet erscheint für die nationalen Interessen. Wenn also der Zugriff des Staates auf die eigene Bevölkerung dazu führt, dass er durchaus kriegerische Aktionen unternimmt und dann auch Bürger anderer Staaten zu Betroffenen macht, ja dann kommt die Frage auf, sind denn die Muslime, die aus diesen Ländern kommen, hundertprozentig zuverlässig, lassen sie auch nicht das Geringste an Zuverlässigkeit fehlen, sind sie bei allen Aktionen, die Deutschland so unternimmt, eigentlich diejenigen, die dann auch sagen, jawohl, klar, dieser Verdacht, sie haben einen Mangel, an ihnen ist ein Mangel dran, sie sind nicht hundertprozentig politisch zuverlässig, das wird heutzutage gefasst unter dem schönen Titel, sind sie eigentlich wertemäßig wirklich integriert? Die politisch Verantwortlichen setzen mit solchen Fragen, mit dieser Anforderung, diejenigen, die hier aus fremden Ländern herkommen, einen interessanten Maßstab in die Welt. Sie setzen einerseits den Maßstab in die Welt, die Einheimischen müssten ja sowieso quasi qua einheimisch sein für die Kriegsaktionen und all das, was der deutsche Staat im Ausland unternimmt, seien quasi natürlich dafür. Und die muslimischen Ausländer sehen sich jetzt einem Mangelvorwurf, einem Generalverdacht sogar ausgesetzt. Sie sollen beweisen, dass sie nicht Terroristenabweichler werden könnten. Das ist selbstverständlich nicht so, dass einfach jeder Muslim jetzt als Terrorist behandelt wird, aber verdächtigt wird er. Die deutschen Innenminister, wie zum Beispiel unser Innenminister Schäuble, sagt, ich will nicht jeden Moslem unter Verdacht stellen. Logisch hat er damit jeden unter Verdacht gestellt, weil man die Ausnahme von der Regel ja erst noch herausfischen muss, und dafür schafft er sich ja auch ein reichhaltiges Instrumentarium von der Online-Überwachung bis zu den ausgefallensten Instrumenten. Es ist eben von Staats wegen beschlossen. Leute, die brav sein sollen, billig arbeiten, aber aus dem Ausland kommen, sie sollen beobachtet werden, dass sie gegen die außenpolitischen, auch gewaltsamen Aktionen der Bundesrepublik Deutschland nicht einen solchen Groll entwickeln, dass sie sich in diesem Krieg eventuell gar auf die falsche Seite schlagen. Statt dass Bürger in Frankfurt oder Hausen daran bemerken, welch Wahnsinn sie eigentlich in dieser wunderschönen Republik auch als Inländer auszuhalten haben, was an Ansprüchen an sie gestellt wird, ist es bei den Leuten, die sich zu einer Bürgerinitiative zusammenschließen und sagen, wir wollen nicht überfremdet werden, wir wollen die Integration und daher nicht noch mehr Muslims in Hausen oder in Frankfurt. Bei diesen Leuten ist es so, dass sie sich darauf berufen, sie sind anständige Bürger, und als anständige Bürger sind sie zum Schulterschluss mit ihrem Staat so sehr bereit, dass sie gänzlich über alle Grenzen, die er selber in seinem Funktionalismus, in seiner Trennung und in seiner Aufsicht über all die, die er verdächtig findet, setzt, dass sie sich über diese Grenzen weit hinwegsetzen. Sie übernehmen ganz flott die Gefahrendefinition als Anstachelung dazu, endlich einmal sagen zu können, die gehören doch nicht zu uns. Die Gefahrendefinition in Sachen islamisch Gläubige sind gefährlich. Da äußern sie, die Bürgerinitiativler, gleich so etwas wie nicht nur eine Zustimmung, sondern sie äußern, dass dies ihrem innersten Gefühlsleben entspricht. Man muss es sich überlegen. Sie sagen, kaum dass in Deutschland so etwas wie die Gefahr durch Ausländer islamischen Glaubens, die eventuell so etwas machen wie Al-Qaida in den Vereinigten Staaten, kaum ist so etwas von oben aufgebracht, gibt es sofort Leute, die sagen, ich habe Angst vor Islamisierung, ich habe Angst vor Überfremdung, ich habe Angst, dass hier so viele, die nicht von hier sind, unsere alteingeschworene Stadtteilgemeinschaft zerstören. Hier gibt es sehr flotte und manchmal auch sehr offene Übergänge bis hin zum Rassismus gegenüber den Leuten, die dort von Staats wegen unter Verdacht gestellt werden. Die Abstraktion, von der ich gesprochen habe, das willentliche und so finster entschlossene Absehen von allen sozialen Bestimmungen und allen Gegensätzen in dieser Stadt, die es braucht, um zu sagen, wir Deutschen sind eine Gemeinschaft. Dieses Prädikat Deutsch, das man sich selber als Identität zulegt, das ist, um es einmal deutlich zu sagen, nichts weiter als das Werk der Gewalt. Man selber ist als Deutscher Untertan einer deutschen Obrigkeit, die einem schon sagt, wie man zu leben, wie man zu arbeiten und wie man auch den Kopf hinzuhalten hat, wenn es denn auf Auslands Gegensätze geht, wenn es gar bis zu kriegerischen Auseinandersetzungen geht. Diese Leute, die sagen, wir Deutsche, wir müssen uns vor diesen Ausländern und ihrem islamischen Glauben schützen, die investieren ihren Verstand nicht etwa in die Frage, was ist denn das eigentlich für ein Zwangsverband Deutschland? Warum ist das überhaupt kein Harmoniewerk, sondern muss erst zu einem Harmoniewerk einer Wertegemeinschaft erklärt werden? Ganz anders. Sie investieren ihren Verstand da rein zu sagen, meine willentliche Zustimmung, die ist bei mir prinzipiell und parteilich und ich stehe zu diesem Deutschland und das einzige kritische Anmerken, das ich mir erlaube, heißt, das darf nicht gestört werden. Durch Leute, die nicht von oben als zugehörig definiert, sondern als Abweichler verdächtigt werden. Also die Ausländer besonderes muslimischen Glaubens. Tja, wer sich so aufstellt, wer Parteilichkeit, die von oben gefordert ist, zum eigenen Gefühl erhebt, wer sich deutsch fühlt und das dann auch als Frankfurter fühlt, in Hausen, ja, wer so sich aufführt, der darf sich allerdings dann nicht sehr wundern, dass seine Haltung gleich von der NPD als das gesehen wird, was die am meisten schätzen. Dann gibt es gleich bei der Pro-Deutschland-Stellung die NPDler, die sagen, jawohl, das ist doch etwas, wo wir uns draufhängen könnten. Es ist eben, wenn man sagt, Deutsch, Deutsch, das ist das Prädikat, von dem aus ich denke und urteile, schon ziemlich hart. Das ist eben eine prinzipielle, bedingungslose und grundlose Parteilichkeit, von der aus überhaupt gedacht wird und gehandelt.
Es passt übrigens, wir kommen jetzt noch zu einem letzten Teil, wunderschön zu diesem Streit um den Bau der Hausener Moschee, dass die politischen Macher der Stadt Frankfurt nun damit befasst sind, die Geister der Muslimfeindschaft, die sie ja selber gerufen haben, wie wir gerade ausgeführt haben, wieder einzufangen. Und es ist sehr bezeichnend, wie sie das tun. Das Argument Nummer 1 lautet, die Antragsteller auf den Bau einer Moschee in Hausen haben den demokratischen TÜV bestanden. Ich möchte das mal kurz zitieren, habe ich aus der FAZ, da heißt es dann, als Religionsgemeinschaft, die in den entsprechenden Verfassungsschutzberichten nicht negativ erwähnt werde, habe der Hazrat Fatima Moscheeverein den berechtigten Anspruch, auf dem von ihm erworbenen Grundstück eine Moschee nebst Gemeindezentrum zu bauen. Zitat Ende. Also, was geht daraus hervor? Was steht also fest? Ja, die wirklichen Kontrolleure der geistigen Sauberkeit derer, die sich in diesen Staatsgefilden und Stadtgefilden herumtreiben, also die wirklichen Kontrolleure, die lassen gar nichts anbrennen, die warten nicht drauf, dass Korangläubige aus Pakistan oder aus der Türkei eine deutsche Staatsbürgerschaftsprüfung inklusive Heimatsgefühlsduseleien an den Tag legen, sondern die haben den Verein wie ihre sämtlichen Mitglieder schon längst einer eingehenden geheimdienstlichen Prüfung unterzogen und halten auch weiterhin diese Leute unter Beobachtung. Und der nächste Punkt, der daraus hervorgeht, die Beurteilung und die darauf basierende Zuteilung von Rechten, zum Beispiel eine Moschee bauen zu dürfen, an jene, die aus fernen Ländern bei uns gestrandet sind, das überlässt die Staatsgewalt nicht den Gesinnungsamateuren aus Hausen, sondern sie besteht darauf, dass deren rassistische Sorgen bei ihren Organen, nämlich dem Verfassungsschutz, am besten aufgehoben sind. Das sollte man sich mal merken. Das zweite Argument, das aufgeführt wird von den Stadtoberen gegen die Bürgerinitiative, also die Stadtoberen, die sind durchaus dafür, dass diese Moschee gebaut wird. Das zweite Argument lautet, Frankfurt ist doch eine weltoffene Stadt. Und als solche bekennen wir, also jetzt sind die Oberen gemeint, bekennen wir uns dazu, nicht nur eine Metropole des globalisierten Kapitalismus zu sein, wo also nicht nur das weltweit agierende Finanzkapital beheimatet ist, sondern wir sind weltoffen. Bei uns haben auch Proleten aus allen Herren Ländern das Recht zu sein, weil wir wissen, sie ja auszunutzen. Also es gibt lustige Hinweise immer wieder auch von diesen Politikern, die sagen, wir können doch diese Muslime nicht wieder nach Hause schicken, weil dann würden circa 40% aller Betriebe dicht machen müssen. Also die wissen schon sehr genau, was sie an den Leuten haben. Und, siehe Argument Nummer 1, die sind ja auch nicht verdächtigt. Also haben sie ein Recht, hier zu bleiben, und die sollen ruhig ihre Moschee bauen dürfen. Denn wir als weltoffene Stadt, also Frankfurt, die kommen daher und die sagen jetzt, wir beweisen doch unsere westlich-kulturelle Überlegenheit. Wir können das zur Schau stellen, was wir für ein toller Laden sind, indem wir nicht nur von den Muslimen eine Integration abverlangen, sondern dass wir umgekehrt quasi die Integrationsfähigkeit Frankfurts unter Beweis stellen. Und das hat eine schöne Übersetzung, kann man auch immer wieder in den Kommentaren nachlesen. Wenn wir den Muslimen erlauben, Moscheen zu bauen, ja, dann holen wir sie doch aus ihren Hinterhöfen und Verstecken raus. Und dann können die Muslime endlich in ihren Moscheen und das heißt in aller Öffentlichkeit den Generalverdacht, den wir gegen sie hegen, aktiv ausräumen. Ja, das ist doch mal eine echte Toleranz, die sich Frankfurt hier erlaubt und beweisen will. Nämlich, sie bietet allen, die sie anfeindet oder möglicherweise anfeindet, unter Verdacht stellt, die Gelegenheit, diesen Verdacht wieder auszuräumen.
Ja, eigentlich könnte man an dieser ganzen Diskussion sehr viel merken. Man könnte bemerken, dass auf kommunaler Ebene das durchgesetzt wird, was auf nationaler Ebene in Sachen Ausländerintegration, Ausländerfrage und so weiter aufgebracht wird. Man könnte bemerken, dass ob in Frankfurt oder in der ganzen Nation Ansprüche erhoben werden, die gar nicht selbstverständlich sind, Ansprüche an die Einwohnerschaft, sich bedingungslos hinter die Nation zu stellen. Man könnte bemerken, dass an den Anforderungen an die Ausländer die Anforderungen an die Einheimischen sehr deutlich werden. Dieses Integration, eine Gemeinschaft, wo alles zusammengezwungen ist und man als Gemeinschaft von Werten würdigen soll, was in dieser Gesellschaft an Gegensätzen existiert, all das könnte man bemerken. Der Bürgerschaft sind also offensichtlich Hochleistungen abverlangt an Loyalität, wo man sich eingehaust hat. Da soll man seine Heimat sehen und Heimat, das soll heißen, ich und die Obrigkeit, wir sind eins und wir stehen gemeinsam gegen alle möglichen, vermuteten oder in die Welt gesetzten oder wirklich dann virulent werdenden Gegensätze. Man soll es als Wert behandeln. Und wie kommen jetzt die Muslime daher? Die Muslime, die in Hausen ihre Moschee bauen könnten, sie alle könnten das bemerken, sie könnten Gegner werden von einer solchen Nation, sie könnten Gegner werden des Nationalismus, sie könnten Gegner werden des Anspruchs, dass Nationen Wertegemeinschaften sind, die Identität stiften und denen man sich bedingungslos und ohne Begründung zu unterwerfen hätte, wo man dazugehören will. Was machen Sie? Sie sagen, jawohl, genau das wollen wir erfüllen. Sie verteidigen sich so, dass Sie zeigen wollen, dass Sie sich in dieser Gesellschaft heimisch fühlen. Was mit Ihnen veranstaltet wird, halten Sie auf jeden Fall nicht für ein Argument gegen das Zwangskollektiv Deutschland oder Frankfurthausen. Sie wollen einfach rein und rufen, ein Muezzin-Ruf wird es nicht geben oder wir haben so viel Glas verwendet, was unser Gotteshaus so transparent macht und auch uns so durchschaubar macht oder wir sind Deutschland und die Moschee ist ein Gewinn für Hausen. Naja, das ist Ihre Verteidigung und die verrät sehr viel. Um es auch nochmal so zu sagen, die Stadtoberen, die da mit ihren Kriterien, die Parteien, die Innenminister und so weiter ausgeben, überhaupt den nationalistischen Aufpasserstandpunkt, dass wir gegen die anderen in Bewegung setzen. Sie stellen sich jetzt hin und sagen, ja, so sehr wie die Hausener Amateure, die gleich rufen, diese Ausländer, die wollen wir hier nicht. Ja, so bös sind wir nicht. Wir halten die Ausländer unter Beobachtung. Wir geben denen quasi so etwas wie eine öffentliche Bewährungsprobe zur Erfüllung aller Kriterien. Und da sind wir, die Politiker, doch viel menschenfreundlicher, weil den Volkszorn, der sich dort austobt, den würden wir so gar nicht hervorrufen wollen, den wollen wir so nicht. Und gleich ergänzen Sie es dadurch, dass Sie sagen, natürlich, Überfremdungsängste, da haben wir Verständnis. Eine Bevölkerung, die sagt, ich bin Deutschland und ich gehe mit Deutschland durch dick und dünn, ja, die können Sie gut gebrauchen, leider.